Auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen heute zu diesem Gottesdienst. Und ich habe mich total drauf gefreut, denn seit 25 Jahren mindestens gehöre ich hier zur Gemeinde. Aber das erste Mal darf ich jetzt im Zack auch predigen. Hey, denn ich bin ja unterwegs, so 32 Wochen im Jahr zwischen Flensburg und Salzburg, zwischen Berlin und Basel als Evangelist der Liebenzeller Mission. Aber das ist, glaube ich, meine aussendende Gemeinde oder sowas. Und deswegen, ich bin gerne hier. Und dann, als ich hörte dieses Thema, was ihr mir heute gegeben habt, ich habe gedacht, boah, voll gut. Aber ich muss euch gestehen, je länger ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr habe ich mich dran gerieben. Natürlich, ich könnte jetzt eine feurige Predigt halten. Ich könnte euch alle so ein bisschen manipulieren. Ich könnte euch irgendwie begeistern. Aber nee, das will ich nicht. Das mache ich nicht mehr. Denn was bringt das, wenn wir nur irgendwo aufgepeitscht werden und wenn wir rausgehen und sagen, jawohl, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und doch, also ich habe mich gefreut auf das Thema, denn da steckt unheimlich viel drin. Jetzt müsste das bloß gehen. Habe ich das vielleicht nicht an? Mach mal. Danke. Er wird mir das schon machen, das klappt alles. Das ist diese neue Technik. Auf jeden Fall. Unser Jüngster, der Tobias, ich glaube, der war damals 16, der war wie die anderen auch bei so einem Reach-Einsatz dabei. Also so jüngerschaftsmäßig, so 3 Wochen miteinander lernen und dann irgendwo zum Einsatz gehen. Er ging nach MacPom und der kam wieder und war total begeistert. Hey, wir als Eltern, meine Frau und ich, wir haben gedacht, ein bisschen krass, echt ein bisschen krass. Der ist 3 Stunden vor der Schule aufgestanden und hat Bibel gelesen. Hat Lobpreis gemacht mit seiner Gitarre. Und meine Frau und ich haben gedacht, naja, ist schon toll, aber als er dann auch zu mir sagte, Papa, also du musst radikaler für Jesus leben. Also das ist dann schon irgendwas, was uns Menschen so auch gerade als Vater bewegt, wenn da so ein Jüngerer dir sagt, wo ist dein Eifer? Und er hat mich auch wirklich in Frage gestellt, aber ich muss euch sagen, dieses radikal. Auf jeden Fall war es bei ihm dann so, er hat das dann 2 Wochen durchgehalten. Und dann saßen wir mal unten wieder beim Frühstück und eigentlich müsste er ja kommen und zur Schule gehen, aber er kam nicht und dann bin ich halt hoch, habe an seinem Zimmer geklopft und habe gesagt, Tobias, bist du eigentlich wach? Ich glaube, du solltest in die Schule. Kam nicht viel. Ich habe dann die Tür zaghaft aufgemacht und dann saß er da auf dem Boden, seine Gitarre und seine Bibel daneben. Und ich guckte ihn an und sagte, was ist los? Und da sagte er, Papa, das war so toll. Lobpreis machen, Zeit haben, oh, beim Reach-Einsatz mit anderen zusammen zu beten und so. Hey, das war Erfüllung. Aber ich schaff's einfach nicht im Alltag. Ich schaff's nicht. Und ich bin heute Morgen an diesem Punkt, entweder ich schmeiß das mit diesem Jesus und seiner Nachfolge hier über Bord, denn das geht nicht 3 Stunden vor der Schule stille Zeit zu machen. Entweder ich schmeiß das über Bord oder ich relativiere das so, dass es lebbar ist. Ich habe dann gar nichts gesagt, sondern ich bin dann runtergegangen und habe gebetet. Radikal, merkt ihr, ich habe es durchgestrichen. Radikal macht krank. Radikal macht kaputt. Schon im deutschen Sprachgebrauch das Wort radikal. Gell, hat ja einen negativen Klang. Wenn ein junger Mensch sich zum Beispiel radikalisiert und dann zum sogenannten IS hingeht und irgendwo in so einem Kampf als Terrorist sein Leben lässt, Boah, Gott bewahre uns davor. Und deswegen radikal, nee, das macht krank. Das macht kaputt. Es ist etwas ganz anders, wenn ich etwas leidenschaftlich tue. Und deswegen, wenn heute das Thema ist, alles für Jesus, ich freue mich total, aber lasst uns nicht in einen Krampf reinkommen. Kampf ist es. Und bei Leidenschaft, da geht es um Leiden. Da steckt auch im Schaft drin, Leidenschaft. Aber bei Leidenschaft, da schwingt was mit. Da wirst du nicht kaputt gemacht. Ich kann arbeiten. Ich muss euch sagen, wenn ich eine Excel-Liste schreibe, dann drehe ich durch. Also das macht mich krank, das macht mich kaputt. Aber wenn ich 12 Stunden mit Leuten rede und sie für den Glauben gewinnen möchte für Jesus Christus, das erfüllt mich, weil das meine Leidenschaft ist. Ich bewundere Leute, die Excel-Listen gern schreiben. Hey, gut, dass es euch gibt. Aber merkt ihr, selbst wenn ich 12 Stunden im Einsatz bin für Jesus, macht mich das nicht kaputt, sondern es erfüllt mich. Leidenschaft ist also etwas ganz, ganz anderes. Leidenschaft ist etwas, wo die Motivation eben positiv ist. Dich und mich nicht krank machen möchte, sondern erfüllen möchte. Es geht, um das alte Wort zu nennen, um eine Herzenseinstellung. Ich habe zu meinem Tobias damals gesagt, du, ich kämpfe auch um die Stille mit Gott. Und ich weiß, wie das eine Herausforderung ist, wenn man nicht rausgekommen ist aus dem Bett und dann kommt der Tag und dann eigentlich sollte man und na klar, wir brauchen es und es tut auch so gut, aber dann und abends ist es bis zur müde. Und ich sage gerade noch meiner Frau gute Nacht und dann bin ich auch schon weg. Es bleibt ein Kampf. Aber, und darum soll es heute Morgen gehen, es geht um die Motivation. Es geht um das, dass du und ich, dass wir wieder aus Liebe etwas für Jesus Christus tun. Und deswegen, ich habe mir erlaubt, das Thema, was ihr mir gestellt habt, einfach zu ändern. Nämlich, alles für Jesus ist mir zu wenig, sondern alles aus Liebe zu Jesus. Ich finde das toll hier in der Gemeinde. Ich habe das ja mitgekriegt, als wir dann umgezogen sind hierher und wie viele Teams sich jetzt gebildet haben. Ich bin total begeistert von dem Einsatz von so vielen hier in unserer Mitte. Wenn ich nur an den Winterspiel-Spaß denke, hey, genial, ich habe einmal hier reingeguckt. Die Frauen, toll, morgens alles aufgebaut, dann mit den Kindern, die gebrüllt haben, nach Hause zum Mittagessen. Dann wieder hierher und auf einmal kamen 35 Erwachsene und mindestens 70 Kinder und das hättet ihr mal erleben sollen. Boah, da bist du tot. Und dann, als die Leute gegangen sind, haben die noch aufgeräumt. Sind nach Hause gegangen und mussten noch was kochen und mussten die Kinder wieder beruhigen und was weiß ich was. Ey, wenn ich denen sagen würde, noch mehr und das langt nicht und jetzt gib alles für Jesus. Hey, wenn das eine Gemeinde lebt, das ist unverantwortlich. Ihr müsst auch haushalten. Es ist ja nicht nur Winterspiel-Spaß, das hat ja jetzt auch aufgehört, sondern die vielen Arbeitsgruppen, die es hier gibt. Auch ihr hier als Band, hey, voll gut, oder? Die Jungen, in dem Alter. Ich finde es einfach grandios. Aber was da für Übung dahinter steckt, die üben den ganzen Tag. Und der Rexter, der ist bei allen Gruppen dabei, also ist einfach nur gut. Aber wenn ich da jetzt sagen würde, ihr müsst noch mehr und das langt nicht und ihr müsst mehr Einsätze oder in der Bauphase, ihr, die ihr hier Samstag für Samstag wart. Gell, manchmal ging man mit hängender Zunge hierher. Und dann peitschen. Ey, für Jesus noch mehr und noch mehr. Ist doch egal, ob deine Familie kaputt geht, deine Ehe, deine Kinder, deine Gesundheit. Nein, das eben nicht. Und doch habe ich mich total über das Thema gefreut, weil es ums Eigentliche wieder geht, nämlich um die Liebe. Ich finde es enorm, dass du und ich, dass wir heute Morgen miteinander einen Text aus der Bibel lesen können, wo es darum geht, dass Maria alles gegeben hat. Aber eben die Motivation, die dahinter steckt, die kommt so klar raus. Da heißt es nämlich, 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und Maria diente ihm. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria 1 Pfund Salböl von unverfälschter Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete sie mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Ischariot, der ihn hernach verriet, warum ist dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft worden und den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er nach den Armen fragte, sondern er war ein Dieb, denn er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben war. Da sprach Jesus, lass sie in Frieden. Es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Da erfuhr eine große Menge der Juden, dass er dort war. Und sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern um auch Lazarus zu sehen, den er von den Toten auferweckt hatte. 3 Punkte auch heute Morgen, nämlich erstens, die Liebe zu Jesus Christus ist nicht berechnend. Maria hatte so gerne zugehört, wenn Jesus gepredigt hat, wenn er erzählt hat. Maria hatte auch gehört, dass er so sein Leiden und Sterben vorhergesagt hatte, denn er, der Gottessohn, kam ja auf die Erde, um wie wir Menschen zu leben, aber ohne Schuld, um dann für unsere Schuld zu sterben. Maria hatte das alles gehört. Sie hatte auch mitbekommen, dass ihr Bruder Lazarus im Sterben lag. Man hatte nach Jesus geschickt, aber der kam nicht. Und dann legten sie Lazarus, ihren Bruder, ins Grab, hatten ihn in Mullbinden sicherlich eingebunden und naja, nach 4 Tagen da in Israel stinkt es schon gewaltig, wenn da ein Leichnam ist. Also der Lazarus stinkend im Grab. Und dann kam Jesus 4 Tage, danach er gestorben war. Und dann erlebte Maria mit. Jesus stellte sich da vors Grab hin und rief, Lazarus, komm heraus. Wenn ich da auf dem Friedhof irgendwie reden würde und würde sagen, komm heraus. Ein Toter hört nicht. Ein Toter kann sich nicht entscheiden, ob er nun geht oder nicht. Ein Toter kann gar nicht gehen. Aber der Gottessohn, sein machtvolles Wort, sein Ansprechen, Lazarus hörte es. Er ging raus. Maria hatte das alles miterlebt. Und nun wird berichtet, als Jesus da mit den anderen zusammensaß im Haus, da schüttete sie über Jesu Füße kostbares Öl. Also ich bin ja froh, dass es so beim Flughafen so immer Duty-Free-Shops gibt. Weil dann kann ich Mariella Burani oder irgend so ein Zeugs billiger kaufen, aber es kostet halt auch 100 Euro. Aber was war das damals, was Maria über Jesu Füße kippte? Hier in der Bibel steht von einem Denar etwas. Also andere Bibelübersetzungen sagen etwas von Silbergroschen. Das war der Tageslohn von einem Arbeiter. Und sie kippte im Wert von 300 Denar Öl auf Jesu Füße. Also der Arbeitslohn, der Jahreslohn von einem Menschen. Heute umgerechnet 30.000 oder 40.000 Euro. Und das kippte sie einfach über die Füße.
Ist schon krass. Die Liebe zu Jesus ist nicht berechnend. Maria gab hingebungsvoll aus Liebe und Dankbarkeit. Diesen Jesus zu kennen, es zu erleben, dass der Tod nicht das Letzte ist, diese Liebe, die hat sie verändert. Judas nun, der war total berechnend. Judas hatte auch die Lehre Jesu mitbekommen. Er hatte auch seine Leidensankündigungen gehört. Er hatte sogar 3 Jahre mit ihm das Leben geteilt, aber er war berechnend. Sein Herz war hart. Und da ist nun die Frage, wie sieht es denn bei mir aus? Heute Morgen zum Beispiel. Wir haben schon so viel gehört. Oder vielleicht hören wir es heute das erste Mal. Dass da ein Gott ist, der uns liebt und der alles für uns gegeben hat. Bin ich hingebungsvoll? Oder routiniert? Ja, vielleicht sogar hart geworden im Herzen? Wie sieht es aus zum Beispiel mit meiner Zeit? Ob wir nun 3 Stunden Bibel lesen oder es eben nicht hinkriegen. Ich glaube, die Menge macht es nicht. Im Pietismus, ich weiß noch, ich war selbst mit dran beteiligt, haben wir immer gesagt, du musst morgens Bibel lesen, sonst geht der Tag schief. Also ein Blödsinn. Als wenn durch meine Leistung eben ich Gott dazu manipuliere, dass ein Tag gut geht oder nicht. Und doch ringe ich noch drum, täglich ihm zu begegnen. Ich weiß noch, als meine Frau, unsere 4 Kinder damals, auf mich zukam und sagte, Klossiede, ich komme nicht mal mehr dazu, in Ruhe den Tagestext zu lesen, weil immer war irgendwas los. Ich hatte kurz davor am Sonntag drüber gepredigt. In Römer 12 steht, dass wir unsere Leiber hingeben. Das ist der vernünftige Gottesdienst. Und wie gut, dass ich dann nicht nur als ihr Ehemann, sondern als Geistlicher sagen konnte, Ulrike, hey, das weiß Gott. Es kommt nicht auf deine 3 Stunden an, sondern hier. Aufs Herz. Und ich weiß, meine Frau hat sich das dann manchmal so, naja, überlegt, sie hat sich dann ins Klo eingeschlossen. Und dann haben die 4 halt alles Mögliche angestellt. Aber dann war sie wenigstens mal alleine. Und da hat man dann wenigstens die Losung noch hängen, so neben dem Gebetsposter von der Mission und so. Gott sieht das Herz an. Aber heute Morgen meine Frage, wie gehst du mit deiner Zeit um? Kämpfen wir noch, weil wir wissen nicht, dass Gott unsere Leistung braucht, unsere stille Zeit, sondern dass ich es doch brauche, um nicht hier mich zu verzetteln und kaputt zu gehen. Mein Besitz auch. Wie sieht es bei mir aus? Erfüllt mich Liebe und Dankbarkeit und deswegen gebe ich? Dass hier, dass da so viel Geld zusammengekommen ist, ist doch wahnsinnig. Aber was steckt dahinter? Die Motivation ist wieder entscheidend. Als wir Zeltmission hatten in St. Blasien, ich weiß noch gut, stand ich am Zeltausgang und habe dann die Leute verabschiedet. Und da kam ein Mann und ich saß schon an seiner Frisur. Mensch, war der reich. Mensch, war der intelligent. So Lakotze oder so. Also auf jeden Fall, also enorm. Jetzt gab der mir einen Scheck. Damals gab es noch Schecks. Eine Zahl und dann 5 Nullen vorm Komma. Und sagte, Herr Mauer, das ist für die Liebenzeller Mission. Ich habe gedacht, Backe, so ein Betrag. Aber als Evangelist und als Norddeutscher vor allen Dingen, ich habe mir das nicht verkneifen können, habe gefragt, ja, warum er denn so viel Geld spenden will. Und dann druckste er so ein bisschen rum und sagte, ja, braucht die Mission das nicht? Dann habe ich gesagt, na doch, aber ich will es einfach wissen. Und dann erzählte er mir, dass er in einer Computer-Software-Firma eben mit beim Aufbau beteiligt war. Und dann hat er sich von dieser Firma getrennt. hat aber das geistige Eigentum da mitgenommen und da seine neue Firma mit. Ich habe gesagt, ja, geht das? Sagte, Grauzone. Na, ich sagte, ja, warum er jetzt so viel spendet? Ja, er hat genug Geld verdient und er hat so ein schlechtes Gewissen, er will das einfach gut machen. Hier den Scheck. Ich habe nicht lange überlegt, ich habe dann gesagt, so ein dreckiges Geld braucht Gott nicht. Hab ihm den Scheck zurückgegeben und habe gesagt, wenn er das mit seinem Vorgänger da in Ordnung gebracht hat und vielleicht beim Finanzamt oder was weiß ich was, gibt dem Kaiser auch, was dem Kaiser gehört, wenn er das alles in Ordnung gebracht hat, dann kann er noch mehr Geld geben. Im Nachhinein dachte ich, wenn ich Missionsdirektor gewesen wäre, vielleicht hätte ich anders reagiert. Aber als einer, der da steht und nicht das schlechte Gewissen durch irgendeine berechnende Tat gut stimmen möchte? Was wirst du heute an Opfer geben? Berechnend? Den Jahreslohn? Oder vielleicht hast du wirklich nur 10 Cent in der Tasche? Es kommt nicht auf die Menge an, sondern auf die Einstellung. Aber ich lasse mich schon in Frage stellen, was ist mir eigentlich die Liebe zu Jesus wert? Gebe ich da alles für Jesu? Aber merkt er, die Liebe ist so entscheidend und da tun wir Männer uns ja ein bisschen schwer. Und deswegen meine Frage, wann hast denn du das letzte Mal so richtig Gottes Liebe erfahren? Dass es dich berührt hat. Wie sagt ihr jungen Leute, dass es einen geflasht hat? Bei mir war es Montag, 4. Februar diesen Jahres. In meinem Umfeld habe ich eine Person, der mache ich über Jahrzehnte nichts richtig. Und kennt ihr das, wenn du was machst, aber es ist wieder nicht gut genug? Und die Person lässt es dich spüren? Und du strengst dich nochmal an und es wird wieder nichts und du weißt im Vorfeld schon. Und am 4.2. war es wieder so, da kam wieder was zurück und mein Selbstwertgefühl war so im Arsch. Andere haben mir dann gesagt, Klaus-Dieter, mach doch deinen Selbstwert nicht an dieser Person und ihrer Anerkennung oder Nicht-Anerkennung abhängig. Aber kennt ihr das, wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird? Weil du auf einmal merkst, du kannst nichts, du bist nichts und gerade die Person lehnt dich ab. Ich bin hoch, wir haben ja so ein Grundstück da pachten können, da überhalb vom Wasserreservoir, da so im Wengert, so mit einer Hütte. Ich bin da hoch, ich war am Ende. Und ich muss euch sagen, vorher war ich traurig, dass mich die Person ablehnt. Aber dann auf einmal ertappte ich mich, dass da Hass hochkam. Hey, ich dachte mal, ich komme mit allen Menschen aus und auf einmal kommt Hass hoch. Und ich war da oben in der Hütte und habe gesagt, Gott, was die Person mir antut, das ist ihre Schuld, das muss die mal verantworten. Aber dass ich jetzt Hass bekomme, das ist Schuld und ich will es nicht, dass der Feind jetzt bei mir was schafft. Unsere Dorothea hat mir mal gesagt, Papa, wenn so eine Momente bei ihr kamen, dann hört sie immer Lobpreismusik auf YouTube. Ach, ich kann nicht immer Lobpreis hören und ach, das berührt mich auch nicht immer, aber jedenfalls, ich habe dann YouTube da oben aufgeklickt und dann kam nicht so ihr Song, den sie mir eigentlich empfohlen hatte, sondern dann kam, mutig komme ich vor den Thron. Und ich muss euch gestehen, da hat's mich gepackt. Ich mache das, dass ich täglich Bibel lese. Aber nicht berechnend. Sondern, weil ich weiß, er liebt mich und ich will diese Liebe erwidern. Und mich von seiner Liebe ganz neu wieder berührt werden. Mutig komme ich vor den Thron. Wir singen die ersten zwei Verse. Thank you. Ja, und das hat mein Herz berührt. Was bin ich dankbar, dass ich da nicht vergiftet weiterleben muss, sondern dass da Jesus mir vergeben hat und mir den Hass genommen hat. Die Liebe zu Jesus ist nicht berechnend. Zweitens, machen wir nochmal deutlich durch. Die Liebe zu Jesus schaut hin aufs Kreuz. Maria tat das. Judas, wie gesagt, sieht das und denkt nach. Hey, was hätte man da alles an den Armen Gutes tun können? Aber Maria hatte das aus Liebe zu Jesus getan, weil sie das eben ahnte, dass der Gottessohn, der sogar aus dem Tode den Bruder herausgerufen hat, aus dem Grab, sich für sie einsetzen wird. Ohne Schuld am Kreuz, für ihre Schuld sterben. Damit der Weg frei ist zu diesem heiligen Gott, zu dem sie nicht passte. Maria, das ist das Tolle, die musste sich jetzt nicht verteidigen oder erklären, warum sie da 300 Denare, 30 bis 40.000 Euro, mal ganz nüchtern gesprochen, sinnlos auf die Füße gekippt hat von Jesus, ihrem Herrn. Jesus Christus trat für sie ein. Er sagte zu Judas, lass sie in Frieden. Und deswegen, wie gut, dass Jesus Christus sich für dich und für mich einsetzt. Nicht unser Einsatz für ihn ist der Anfang. Die Initiative hat er ergriffen. Aber die Frage ist schon an mich auch. Was beinhaltet das bei mir? Wir haben auch von Jesu durchbohrten Händen gehört. Macht das was mit dir? Macht das was mit uns? Nachher wollen wir Abendmahl miteinander feiern. Und Abendmahl bedeutet ja, dass wir im Geiste hingehen auf den Hügel Golgatha und sehen, wie Jesus sein Leben gelassen hat, sein Blut vergossen hat und gerufen hat, es ist vollbracht. Er hat sein Blut vergossen zur Vergebung meiner Sünden. Ja, und da fängt schon an. Ich werde euch nachher, das ist in der Abendmahlsliturgie so, die Vergebung Jesu zusprechen. Aber im Geistlichen gibt es keinen Automatismus. Sondern es geht um die Herzenseinstellung. Einige unter uns, die Älteren, haben noch Gottlieb Weiland erlebt, der mit der Begründer war, hinten da eben, als wir im Limi noch waren. Gottlieb Weiland, so ein Evangelist, mein Vorvorgänger bei der Liebenzeller Mission, kam ja vom Amboss und dann auf die Kanzel und so war der Scheins. Da gibt es ein Buch auch und ich habe das mal gelesen und ich muss euch sagen, boah, war schon krass. Da war er wieder bei einer Verkündigungswoche und das war nicht so in so einem schönen Haus wie hier, sondern in den Wirtshaussälen hinten da in dem Haus, in dem Anbau, wo dann immer die Leich versoffen wird, sagt man in Norddeutschland oder wie heißt es hier bei euch? Leichenschmaus, ist eben oder so. Da war dann eine Sensation. Und dann stand in dieser Biografie von Gottlieb Weiland, dass dann einmal abends, er hatte das angeboten, dass man zur Seelsorge nachher einfach zu ihm kommt, kam eine Frau. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, diese Wortwahl schon allein, die muss aufgetakelt wie ein altes Schlachtschiff da reingedampft sein in das Seelsorgezimmer. Und hat so ganz schnippig zu Bruder Weiland gesagt, also ich will die Vergebung Jesu haben. Sprechen Sie mir zu. Und dann, krass, hat Weiland nur zu ihr gesagt, ha, so ein hochmütiges Ding wie dich kann der Heiland nicht gebrauchen. Und hat sie rausgeschmissen aus dem Seelsorgezimmer. Als ich das las, dachte ich, ach, das geht doch nicht, oder? Aber ich habe weitergelesen und da stand, zwei Tage später kam sie ganz anders. Da kam sie und sagte, Bruder Weiland, ich gehe auf ewig verloren. Ich möchte, dass das in Ordnung kommt. Ich möchte nicht so sterben, sondern ich möchte die Vergebung zugesprochen bekommen. Und ich möchte zu diesem Jesus Christus gehören und damit hier im Leben eine Kraftquelle haben und dann über die Schwelle des Sterbens drüber weg, diese lebendige Hoffnung. Ich brauche Vergebung. Und dann stand in der Biografie, war er gern bereit, ihr die Schuld zu vergeben. Nachher im Abendmahl, was ist deine Herzenseinstellung? Haken wir das ab, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat und damit Vergebung unserer Schuld ist? Oder bewegt es uns? Und unser Leben wird dadurch in eine ganz andere Richtung wiedergebracht. Er hat seinen Leib gegeben, die Kraftquelle für meinen Alltag. Denn das bisschen Brot, was wir zu uns nehmen, ich habe mir sagen lassen, biochemisch, da ist, glaube ich, Kartoffelstärke drin oder nee, Kornstärke oder irgendwelche Kraft ist da drin. Ist ja minimal. Aber er in dir, das ist die Kraftquelle. Und nachher am Abendmahl es schmecken und sehen zu dürfen, so wie ich das Brot in mich aufnehme und es Kraft gibt. Das Abendmahl, diese Zusage, eine Wegzehrung ist auch für heute. Ich weiß ja nicht, wem du heute noch begegnest. Ob du auch Leute hast, wo die Galle schier übergeht, wenn du bloß siehst, wie die gucken. Oder wie willst du die nächste Woche überleben? An der Arbeitsstelle oder daheim? Wie willst du schaffen, indem dass du sagst, boah, haben wir bis jetzt geschafft, schaffe ich auch weiter? Was haben wir früher mal gesungen? Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Hey, 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 ich bin's. Nein. Muss ich nicht mehr. Ich schaffe gerne, merkt ihr. Ich bringe mich gerne ein, aber ich muss es nicht aus meiner Kraft. Ich darf aufs Kreuz schauen. Auf diese durchbohrten Hände für mich und für dich. Kommen wir zum dritten und letzten. Die Liebe zu Jesus wird nicht verborgen bleiben. Damals gab es die Pharisäer, das war so eine Fraktion, die haben es ganz klasse gemacht, mit großem Einsatz, aber die Motivation. Wenn die zum Beispiel Almosen gegeben haben, dann haben die Posaunen blasen lassen, damit alle mitkriegten, jetzt gibt einer was. Naja gut, man muss ihnen zugutehalten, das haben sie gemacht, damit die Armen merkten, jetzt gibt's was. Aber die Posaunen haben so laut geblasen, da haben alle das mitgekriegt im Ort, dass der was gab. Oder die haben Speisung gemacht für die Armen, die Pharisäer, und sie stellten sich dann in die Mitte und haben so ausgegeben. angegeben. Nee, ey. Kam toll, ne? Maria, ganz, ganz anders. Ihr Herz war einfach voll Dankbarkeit und dann gab sie, ohne viel zu überlegen, gab sie im Überschwang. Hier in unserem Text heißt es, das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Mann, muss das gerochen haben. Ganz anders als bei Davidoff oder wie heißt das da, diese Läden. Ey, wenn ich da reingehe, ich gehe nachher mal geschlagen raus. Aber es muss wahnsinnig gewesen sein. Und dann heißt es weiter hier in unserem Text, und die Menschen, die das jetzt mitbekamen, diesen Geruch, der nicht nur im Haus zu riechen war, sondern einfach weiterging. Sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern um auch Lazarus zu sehen, den er von den Toten auferweckt hatte. Wenn heute einer von den Toten auferstehen würde, hat die Medien wären doch sofort hier. Das würde medial irgendwie ausgeschlachtet werden. Dann könnte man in Wilferding gar nicht mehr auf die Straße gehen, weil überall alle Reporterinnen und Reporter und Fernsehteams wären. Das würde ausgeschlachtet. Damals gab es diese Medien noch nicht. Aber man bekam es mit. Also ohne diesen Hintergedanken irgendwie, aber es ist nicht verborgen geblieben. Mein Freund Augustin hat mal zu seinen Mönchen gesagt, ich bete immer wieder dieses Gebet, Herr, schenke mir eine natürliche Geistlichkeit und eine geistliche Natürlichkeit. Er als Berufschrist wusste, dass es auch, naja, so eine zur Schau stehende Geistlichkeit gibt. Und er wusste auch, dass so manche Natürlichkeit nicht mehr geistlich ist, sondern es auch ausarten kann. Er hat gebetet, mach, dass ich es einfach bin. Einer, der dankbar ist. Und das wird nicht verborgen bleiben. Ich war beim Lidl und ihr kennt das sicherlich auch. Man hat dann eigentlich alles gefunden und ist auf dem Weg zur Kasse und eine Riesenschlange. Und hinter mir eine Rentnerin. Also in anderthalb Jahren bin ich auch Rentner. Ich denke, das ist wirklich so. Die haben ja auch keine Zeit. Auf jeden Fall, die war hinter mir und mit ihrem Einkaufswagen, die ist immer in meine Hackenschier reingefahren. Ich habe gedacht, Frau! Gut, wir kamen dann endlich hin und ich merkte, wie die da so richtig dauernd mit dem Einkaufswagen schob. Und ich habe mich dann umgedreht und habe zu ihr gesagt, Geld, Sie haben es eilig. Dann hat sie gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, na, dann gehen Sie doch vor. Und dann hat sie ihr Zeug auf diesen Förderband da gelegt und ich habe gedacht, naja, gut, dann fährt sie mir schon hinten nicht rein in den Hacken. Und dann dreht die sich doch um, als dann die von der Kasse da das durchpiepste und fragte mich, warum haben sie mich eigentlich vorgelassen? Ich habe nicht viel überlegt, ich habe gesagt, ich bin Christ. Und dann guckte die mich an und sagte, ich bin schon so viele Jahrzehnte hier, aber ich bin noch keinem Christen begegnet. Vielleicht hat sie noch niemanden vorgelassen. Ey, ich war so froh, dass ich die vorgelassen hatte. Aber meint ihr, dass ich morgens gesagt habe, hey Jesus, und jetzt muss ich noch christlicher leben. Und wenn an der Kasse was passiert, ich bin einer der Nächstenliebe auslebt. Oh Gott, jetzt. Und habe mir vielleicht so noch einen Knoten ins Taschentuch gemacht, dass ich als Superchrist hier einfach erscheine. Quatsch. Ich habe gesagt, Herr Jesus, du hast alles für mich getan, der heutige Tag soll dir auch gehören. Also ihr müsst nicht jede Frau vorlassen beim Lidl. Aber wie sieht's aus, dass unser Leben von Gottes Liebe geprägt ist? Ich will schließen mit dem, dieses Wengert-Häusle, was wir da oben haben. Mein Vorgänger, die haben unheimlich viel da gefeiert. Und das war schon bekannt, dass die da dauernd feiern. Und dann habe ich es ja gepachtet, weil sie können nicht mehr. Jedenfalls, ich feiere auch. Und dann haben die schon mich beäugt hier, so die Nachbarn aus Wilferding, und haben überlegt, der feiert auch. Aber dann haben sie mitbekommen, da war eine Brotzeit von der Gemeinde, gell? Dann waren die da und dann haben wir da Lieder gesungen und dann am Lagerfeuer und bis in die Nacht rein. Und zuerst haben sie mich ganz komisch angeguckt. Aber mittlerweile haben die mitgekriegt, ich habe da meinen Wein stehen, ich habe da mein Bier stehen und auch den Schnaps, den Schwiegervater gebrannt hat. Und die kommen. Und manchmal nur, um ein Gläschen Wein mit mir zu trinken. Geistliche Natürlichkeit. Aber dann auch eine natürliche Geistlichkeit. Wie viele haben schon ihr Leben da in Ordnung gebracht oben? Wie viele haben schon erzählt, dass sie nicht mehr können? Dass sie es mit ihrer Frau nicht mehr aushalten? Dass sie durchdrehen, wenn die Enkel alle da sind? Dass sie in der Firma gemobbt werden? Hey, und dann reden wir. Und ich habe es noch nie erlebt, dass jemand, wenn ich dann sagte, darf ich noch beten, gesagt hat, nö. Und deswegen heute, lass dich doch auch beschenken, damit du jemand beschenken kannst. Das ist der Grund, warum wir feiern, warum wir Gottesdienst feiern hier im Zack, warum wir Abendmahl feiern. Das ist der Grund. Amen.
Ganz rein in deinen Namen.